der News-Podcast über Oldtimer.
Wow. Herzlich willkommen. Das war mein Gespenstergeschrei als Begrüßung, weil heute Abend ist bei uns Halloween. Wenn ihr es hört, habt ihr das schon hinter euch gebracht. Und zwei Dinge. Wir machen ja deutschsprachigen, also Halloween nicht ganz so wichtig. Und Oldtimer. Jetzt wird es noch unwichtiger. Wobei gerne ja alte Fahrzeuge, ältere Fahrzeuge auch als Kulisse dazu gelten. Ja, also herzlich willkommen zum Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer. Heute werden wir auch wieder über Oldtimer reden. Vielleicht ist das ein oder andere modernere Auto dabei, was ikonisch sein könnte. Schauen wir mal. Herzlich willkommen, Mackie, der das erneut mit mir macht, zur 40. Folge. Herzlichen Glückwunsch.
Ich gratuliere dir ganz herzlich. Alles, alles Gute zur 40. Sendung. Und du hast mich übrigens gerade eben auf eine Idee gebracht.
Du hast mich auf eine Idee gebracht? Ich habe dich auf eine Idee gebracht.
Okay. Genau, du hast nämlich gesagt, dass Oldtimer auch gerne in Gruselfilmen, Horrorfilmen Statisten sind ab und zu.
So ist es doch, ne?
Kennst du die Reklame noch von Smart? Smart hat ja einen Zweisitzer damals gebaut, den Fortwo. Also hat jetzt nichts zu tun mit Smart aus der heutigen Serie. Es war die Reklame für den Smart Fortwo 450, also die erste Baureihe, die es gab. Und da hieß es, warum ist es gut, einen Zweisitzer zu haben? Und da haben sie verschiedene Beispiele halt gehabt, was Leuten passiert im Viersitzer. Und unter anderem war da halt eine Frau am Steuer oder ein Pärchen am Steuer.
Nee, kenne ich nicht die Werbung, nicht bewusst.
Kam hinten einer aus der Rückbank sozusagen hoch mit einer, ich glaube, einer Eishockeymaske, also wie diese Horrorfilme, halt mit einer Maske auf, nach dem Motto, jetzt passiert gleich was Schlimmes. Das fand ich sehr, sehr schön. War eins von mehreren Begründungen sozusagen, warum ein Zweisitzer viel besser ist als ein Viersitzer. Das war eine Geschichte halt, dass es nicht so horrortauglich ist. Hat mich gerade daran erinnert.
Ja, ich meine auch, dass die Horrorfamilie Nummer 1, also die Addams, die fahren doch auch einen alten, was auch immer das ist, ich weiß es gar nicht.
Die Ghostbusters fahren auch einen Oldtimer, einen alten Leichenwagen.
Ja, zu dem Zeitpunkt ja nicht so Oldtimer, ne?
Natürlich, 1986 war das auch schon ein Oldtimer. Übrigens, ich habe mir gerade den aktuellen...
Ein älteres Fahrzeug.
Nein, das war ja damals schon ein Auto aus den 50ern.
Ist das so?
Ich habe mir übrigens gerade den vierten Teil angeguckt und lustigerweise kommen ja da auch wieder alte Ghostbusters-Schauspieler, Dan Aykroyd etc. kommen da wieder drin vor. Aber wir verlieren uns gerade so ein bisschen.
Das ist wohl. Aber wir wollten ja was Skandalöses heute machen. Ne?
Skandalös und ich würde sagen, wir wechseln das Genre. Wir werden zum True Crime Podcast, kann man so sagen, oder?
True Crime Podcast, ja. Das kann man so sagen. Wobei Skandal nicht das Wort ist, was wir uns ausgedacht haben, sondern es ist darüber, worüber wir reden wollen. Das fängt mit dem Begriff, mit dem Wort Skandal an. Und deshalb ist es auch skandalös. Ist es auch skandalös?
Ist es ein Skandal? Also ich finde, es ist ein ganz klassischer Kriminalfall.
Das ist... ja, es ist traurig. Es ist genauso traurig wie diese Doping-Affäre bei der Tour de France, die mir auch dann Freude genommen hat, weißt du, an der Tour de France.
Ich finde es erstaunlich, wie du es immer schaffst, von so schönen Themen wie Autos mit Motoren auf solche nicht schönen Themen wie Fahrzeuge mit zwei Rädern, die man mit Muskelkraft betreiben muss, damit sie vorankommen.
Ich bin ja mal eine Zeit lang Fahrrad gefahren in meiner Jugend. Auf jeden Fall, das hat Potenzial, Freude zu nehmen, hat es aber nicht im gleichen Ausmaß, das muss ich sagen, weil das dann doch hoffentlich ein Einzelfall ist und auch bleibt.
Aber also den Zahn kann ich dir schon mal ziehen, das ist kein Einzelfall. Worüber wir reden wollen, das ist auch kein neues Thema, es ist jetzt hochgekommen. Vor 2 Jahren mittlerweile schon. Ich habe mal geguckt, in Vorbereitung auf die Sendung. Die ersten Berichte gab es tatsächlich schon vor 2 Jahren dazu. Und ja, verrate mal, worum es heute geht. Was machen wir?
Es gibt ein ARD-Reportage. Und diese heißt, oder Doku und Reportage, so heißt die Kategorie bei denen. Und diese heißt, oder die ist vom SWR jetzt am Ende, muss man sagen, aber in der ARD-Mediathek zu finden. Skandal um Oldtimer, Bindestrich, der tiefe Fall des Klaus Kienle. Und da geht's halt um den 300er Mercedes. 300 SL, ja klar. 300 SL. Und das ist ein Film von Thorsten Link. Und du hattest den gesehen, der ist gar nicht so lang. Der geht 45 Minuten, geht diese genau. Doku oder Reportage. Und ja, aber irgendwie hat uns das berührt. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, da wollen wir mal ein bisschen drüber reden.
Zumal wir auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen haben, denn die ein oder andere Zeitschrift, die wir vorgestellt haben, hatte dieses Thema ja auch schon gehabt. Also Autobild-Klassiker.
Aber immer nur angerissen. Hier geht es natürlich schon gesprochen. Mal ein bisschen bei oder es ist hier ein bisschen aufbereitet, ja.
Genau. Also das heißt, heute keine Zeitschrift, die wir in petto haben, sondern wir gucken mal über den Tellerrand drüber hinweg und schauen uns eine schöne Doku an oder berichten über eine schöne Doku, die es in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Du hast es gesagt, 300er SL Flügeltürer. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt auf den konkreten Fall zu sprechen kommen, erzählen wir erstmal ein bisschen was über das Auto, oder?
Ja, aus einem Rennwagen.
Ja, nicht ganz. Ist von einem Rennwagen abgeleitet, ne?
Ja.
Aber es war das, damals...
Das kennen ja die Zuhörer schon, dass ich was... Was sage, und das ist dem Professor Dr. Mackey nicht präzise genug.
Als ob ich mehr wüsste als du, ja. Also, das sei ja nun mal dahingestellt. Ich verkaufe es nur besser als du. Nee, tatsächlich, der W198, so ist die Typenbezeichnung für den Mercedes SL Flügeltürer. Und es gab dann später noch einen Roadster, der heißt dann W198 Römisch 2. Ist abgeleitet von einem Rennsportwagen, dem W194, der schon sehr, sehr ähnlich aussieht wie der Flügeltürer. Ich kenne das Auto aufgrund eines kuriosen Posters, mit dem Mercedes früher auch Werbung gemacht hat. Denn der W194, also der Rennwagen, der ist sehr erfolgreich gewesen, unerwarteterweise muss man sagen. Und der ist auch die legendäre Panamerika mitgefahren, also in Südamerika ein Rennen. Und da ist dem Fahrer und dem Beifahrer ein Geier in die Windschutzscheibe geflogen. Und es ist glücklicherweise keinem was passiert, außer dem Geier, der hat es nicht überlebt. Und dann hat man über Nacht vorne die Frontscheibe vergittert. Da hat man so Streben über die Frontscheibe gemacht. Und da gab es ein schönes, handgemaltes Poster, was Mercedes dann in den 50er Jahren, als dieses Fahrzeug halt als Rennwagen unterwegs war, das war 52 müsste das gewesen sein, damit Reklame gemacht hat. Und daher kenne ich eigentlich diesen, der heißt auch 300er SL, aber Typ W194. Kennst du das auch
ja, mit dem Geier? Ja, das ist, ja, also ich kenne auch diese, also ich kenne die Geschichte und ich kenne auch die Streben. Und die sind ja sehr rudimentär, also die sind ja tatsächlich auf die Schnelle so draufgeschweißt worden. Ne? Die sind zwar genau. Vom Abstand her so weit, so gut, aber ja.
Das ist so, natürlich ein davon, Knaller,
wenn man so ein Auto...
Und davon abgeleitet ist der 300er SL Flügeltürer und jetzt muss man sagen, dass das eigentlich gar keine große Idee war von Mercedes, also Daimler-Benz damals, sondern es gab in Amerika einen Generalimporteur, Max Hoffmann, der für unter anderem Mercedes importiert hat. Und der hat immer gesagt, wir brauchen in Amerika einen Sportwagen. Und zwar nicht nur einen, sondern einen schnellen und einen etwas kleineren. Und daraufhin hat Mercedes Anfang der 50er innerhalb von nur 6 Monaten abgeleitet von diesem Rennwagen 300er SL, also dem 194, dann den Flügeltürer entwickelt und parallel dazu den 190er SL. Die sind parallel angeboten worden. Und das, wie gesagt, insbesondere aufgrund von dem Druck, den der amerikanische Importeur Max Hoffmann da gemacht hat. Und das Fahrzeug selber hat ja eine ganz besondere Konstruktion. Da werden wir auch dann drauf eingehen, wenn wir zum eigentlichen Thema kommen. Das ist ja ein Fahrzeug mit einem Gitterrohrrahmen, was keine selbsttragende Karosserie hat, sondern die Karosserie ist dann quasi aufgesetzt. Und das hat halt den Vorteil, dass das Fahrzeug steif ist, sehr steif ist und sehr leicht ist. Und damit kommen wir auch schon zum Namen SL. Man hat ganz lange gedacht, das steht für sportleicht. Aber in Wirklichkeit wissen wir, wofür steht es tatsächlich?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Für superleicht.
Superleicht.
Und das Lustige ist, das hat Mercedes erst vor relativ kurzer Zeit, also ich sag mal so im Rahmen der letzten 10 Jahre maximal, herausgefunden, dass der wirklich superleicht heißt, weil sie historische Dokumente gefunden haben im Archiv, die das belegen vom Konstrukteur, der das Fahrzeug als superleicht bezeichnet hat. Und deshalb kann man jetzt offiziell sagen, SL steht für superleicht, was auf die heutigen nicht mehr zutrifft. Aber damals mit knapp 1000, also unter 1300 Kilo, war das halt ein relativ leichtes Fahrzeug.
Ja, das wollte ich gerade sagen, er wiegt trotzdem 1,3 Tonnen. Ne?
Ja gut, aber das finde ich jetzt nicht so viel für so ein großes Auto. Auch mit so einer Motorleistung am Ende des Tages. Also du konntest mit dem ja über 200 km/h fahren. Ich weiß es jetzt nicht.
260 ist er gefahren.
Kommt immer drauf an, was für eine Version, ne? Also
ist auch unabhängig von der Übersetzung. Genau. Es gibt das Auto mit verschiedenen Übersetzungen, dann liegt es zwischen 200 und 260 km/h.
Genau. Und was auch super spannend ist, bei dem Fahrzeug sind Motorhaube, Kofferraum und auch die Türen, zumindest die Türbleche, aus Aluminium.
Ja.
Also serienmäßig. Und es gibt oder es gab damals ohne Aufpreis, muss man dazu sagen, die Möglichkeit, dass weitere Teile aus Aluminium gefertigt sind. Das ist dann die 300 SL Aluminium-Variante. Und davon gibt es aber nur, ich will nicht lügen, ich glaube 29 Stück, die so geordert worden sind. Wir werden mal später noch darauf kommen, ob es tatsächlich bloß noch 29 gibt oder ob es nicht ein paar mehr mittlerweile gibt. Aber 29 sind dokumentiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da ist jetzt einer versteigert worden gerade. Und jetzt darfst du mal raten, wie viel der eingebracht hat.
Oh, das weiß ich nicht. Wo liegt das Auto? Oh. Dann so ein Sondermodell.
Also man muss dazu sagen, das ist diese wirklich bekannte Versteigerung jetzt gewesen bei Sotheby's, The Junkyard, The Rudy Klein Collection. Das ist ein Auswanderer gewesen, der ein Autoverwertung halt hatte, also einen Schrottplatz. Und der hat super tolle Autos gesammelt, die allerdings jetzt nicht wirklich im guten Zustand sind. Also teilweise echt nur noch ein Haufen Rost. Und er hat halt einen von diesen Aluflügeltürern. Der sieht auch noch recht gut aus auf den Bildern, aber ist halt...
Ja, Rost ist halt nicht so ein großes Thema bei Alu, ne?
Aber es fehlt zum Beispiel Stoßstange und also da muss man ein bisschen was tun mit dem Auto. Aber...
ich sag trotzdem 2 Millionen.
2 Millionen, also okay. Einmal zur Einschätzung. Ein Flügeltürer heute liegt ungefähr, jetzt mal, man kann es nicht pauschal sagen, aber so um die 1,8 Millionen.
Ja, genau.
So, der ist weggegangen für 8,5 Millionen plus Aufschlag an das Auktionshaus. Insgesamt 9,355 Millionen US-Dollar.
Ja, 20% meistens, die da drauf kommen. Ja. Ach, das ist ja furchtbar.
Also ein absoluter Rekordpreis. Bei dem kannst du aber sagen, der wird aller Voraussicht nach ein Originaler sein, weil der war so lange auf dem Schrottplatz. Bei dem im Eigentum da wird es keinen zweiten mit der Fahrgestellnummer geben, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Also das ist was Besonderes und wie gesagt, über 9 Millionen US-Dollar jetzt gerade versteigert worden am 26. Wann ist das versteigert worden? Der ist jetzt erst im Oktober versteigert worden. So, jedenfalls, das ist natürlich ein ganz außergewöhnlicher Preis. Und bei der Stückzahl von 29 Fahrzeugen, die es weltweit nur gibt, also die weltweit überhaupt nur produziert worden sind, ist das natürlich was ganz Besonderes für die Sammler.
Ja.
So.
Was ich cool fand, dass er 100 Liter Tank hat.
Na gut, Die wird er aber auch schnell wahrscheinlich verbrauchen. Ne? Also ist eine 3-Liter-Maschine.
Heute haben ja so viele Autos so kleine Tanks, ne? Oder auch, also schon seit einiger Zeit und der hat halt damals einen 100-Liter-Tank gehabt. Das finde ich echt cool und nicht irgendwie 60 Liter oder so. Ich glaube, man konnte sogar einen größeren haben gegen Aufpreis. Also noch größer.
Okay.
Bin mir nicht ganz sicher, aber 100 Liter ist das, was ich weiß, hat er, 100-Liter-Tank. Und ich kann mal hier bei mir gerade gucken. Angeblich 9,5 Liter auf 100 Kilometer.
Gut, ist immer die Frage, wie man es fährt. Aber Damals ein absoluter Supersportwagen. Ne? Also das war zu der Zeit, wo der rausgekommen ist, glaube ich, der schnellste Serienwagen, den es gab.
Und er sieht einfach sensationell aus.
Er sieht sensationell aus. Und die Fans wissen das natürlich, warum er die Flügeltüren hat. Die hat er konstruktionsbedingt, weil das halt ein Gitterrohrrahmen ist. Und man hat später im Laufe der Entwicklung des Fahrzeuges erst gemerkt, anhand des Gitterrohrrahmens können wir hier gar keine konventionellen Türen ranmachen.
So ist es.
Ne? Und es ist halt auch nicht ohne in das Auto einzusteigen. Ich hatte mal das Vergnügen gehabt und durfte mal einsteigen in so einen Flügeltürer. Da musste schon ein bisschen gelenkig sein und das haben die damals auch bei der Konstruktion halt gemerkt. Das Lenkrad nämlich, das kannst du und musst du auch nach vorne abklappen. Also wenn du das Lenkrad, was recht steil vor dir steht, wenn du das so hast, gibt es einen Hebel obendrauf. Und dann kannst du das in 90 Grad nach vorne klappen. Und damit hast du Platz für die Beine, um ein- und auszusteigen.
Ja.
Aber das wissen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ein echt...
Bei der Rennvariante kann man mit Sicherheit das Lenkrad rausnehmen. Ich weiß es nicht genau, aber also bei dem echten Rennwagen mit dem Gitter vorne, ne?
Kann sein.
Nehme ich an, ja.
Aber das Lustige ist, obwohl das der Supersportwagen seiner Zeit war es nicht der teuerste Mercedes. Es gab noch einen, der war teurer. Und zwar, das war ein Coupé. Jetzt muss ich kurz überlegen, ist das also vom Adenauer Mercedes das Coupé? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Da müsste ich nochmal nachschauen. 300er SC? Ich glaube, SC heißt der. Jedenfalls war er nicht der teuerste, das muss man dazu sagen. Und wenn wir gerade bei Preisen sind, 29.000 deutsche Mark hat er gekostet. Im Vergleich, der Einstiegs-Mercedes, der 170er, hat 7.900 D-Mark gekostet. Und den ich meine, ist der 300er S Cabriolet, so heißt der 300er S, gibt es als Coupé und Cabrio. Der W188er, der war noch teurer.
Ja, aber der ist ja eher so ein klassisches Fahrzeug, ne? Also so ein klassischer Mercedes mit einer langen Haube, hohe Haube und
ja, richtig so geschwungene Kotflügel noch. Sehr, fast 40er Jahre Design.
Ja, genau, 40er Jahre Design, hätte ich auch gesagt.
So. Aber kommen wir mal zum Thema. Das Problem ist natürlich, wenn man solche Fahrzeuge hat, die zum einen eine geringe Stückzahl haben. Also der Flügeltürer wurde 1400 Mal gebaut und dann gab es im Anschluss den Roadster, also das Cabriolet. Und davon gab es ein paar mehr. Habe ich jetzt aber die Zahl gar nicht hier jetzt vor Augen. Aber unwesentlich mehr, sage ich mal. Ach, warte mal, hier steht's. Da, 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 da. Nee, ich habe tatsächlich die Stückzahl nicht vom Roadster. Die habe ich jetzt echt nicht. Hier, vielleicht bist du da schneller als ich. Aber von 54 bis 57 gab es das Coupé, 1400 Stück. Und den Roadster dann im Anschluss von 57 bis 63. Und wie gesagt, sehr begehrenswerte Fahrzeuge. Und als man festgestellt hat, ich sag mal so in den 80er Jahren, dass solche Autos durchaus Wertanlagen sind, und wir haben es ja gerade gesehen anhand der Preise, die aufgerufen werden, dass da es natürlich auch immer wieder schwarze Schafe gibt, die ja eine schnelle Mark machen und sich was dazu verdienen, indem sie solche Fahrzeuge nachbauen oder verunfallte Fahrzeuge nehmen und aus, ich sag mal, aus einem Fahrzeug zwei oder mehr Fahrzeuge machen. Und darum geht's in dieser Dokumentation. Willst du dazu mal was erzählen?
Erstmal sind also 1400 Coupés und 1858 Roadsters.
Sehr gut, 1858, das war es, was mir gefehlt hat.
Ich weiß nicht, warum es so eine krumme Zahl geworden ist, aber es ist, ich schalte mal so um. Kommt ja aus dem Schwäbeländle, ne? Naja, also ja, es gibt halt immer mal wieder, gerade bei einem Auto, was so selten gebaut worden ist, dann halt Ersatzteilmangelversorgung. Beziehungsweise will man ja ein komplett Originalfahrzeug haben, gerade wenn es dann eben um so ein Fahrzeug geht, was so eine hohe Beliebtheit hat und dann eben auch mit den Preisen ja so weit nach oben geht, dass man so viel Geld ausgibt, dann möchte man nach Möglichkeit, dass es einheitlich ist, und dann will man natürlich auch, dass der Kotflügel der Original-Kotflügel ist, also möglichst auch von der Erstauslieferung, und dann gibt's ja die Nummern, die dann eben zu den einzelnen Bauteilen eben auch gehören, und da wird gerne mal Schmuh gemacht, dass man eben aus einem Auto oder aus zwei oder dann eben auch aus dreien Autos, aus drei verunfallten Autos baut man sich dann ein Auto zurecht, und dann hat man im Prinzip ja auch drei Chassisnummern, und die kann man dann ja, und das ist eben nicht erlaubt, wiederverwenden.
Na? Genau, das ist der Punkt, dass jedes Fahrzeug eine Fahrzeugidentifikationsnummer hat, eine FIN, F-I-N oder im Englischen V-I-N, Verification Number. Und die ist ja für jedes Fahrzeug einzigartig.
Die ist einzigartig, die ist wie ein Leberfleck.
Genau, und die wird im Fahrzeug an verschiedenen Stellen angebracht, an Teilen, die ja fest verbunden sind mit dem Auto, also dass man es nicht ohne weiteres abtrennen kann.
Ja, richtig.
So. Und
also meistens nicht am Kotflügel, weil den könnte man ja einfach abschrauben.
Und ein Kotflügel ist ja auch ein Teil, was durchaus öfters mal in einen Schaden verwickelt sein kann und dadurch ausgewechselt wird. Also deshalb, das sind schon andere Bauteile, tragende Bauteile,
ja,
wo diese Nummer eingeschlagen ist. Und in dem Bericht geht es jetzt darum, dass es einen Restaurateur gibt, einen namhaften Restaurateur, die Firma Kienle in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart. Und der Klaus Kienle ist der Gründer dieses Unternehmens. Der hat einen sehr, sehr guten Ruf, was die Restaurierung dieser Fahrzeuge und auch den Handel dieser Fahrzeuge angeht. Also 300er SL, Flügeltürer.
Und, ja, davor, also davor, vor dem Skandal.
Vor dem Skandal. Man muss jetzt, kleiner Spoiler, sagen, die Firma gibt es nicht mehr. Die ist insolvent. Die ist schon vom Markt weg.
Ja, Mercedes hat es halt gekauft, ne? Da hatten wir mal in einem Podcast drüber geredet, wo ich gesagt habe, es ist schön, dass das, was da alles noch vorhanden ist, dass das in gute Hände gekommen ist, wie ich finde.
Das stimmt.
Und da warst du nicht ganz so hundertprozentig.
Also sagen wir es mal so. was ich gelesen habe, dass Mercedes schon vor diesem Skandal Interesse daran hatte, eine Kooperation mit Kienle einzugehen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
So. Ist das so? Und jetzt haben sie halt durch die Insolvenz, rein wirtschaftlich betrachtet, das natürlich sehr gut gemacht, weil sie wahrscheinlich einen sehr viel geringeren Preis bezahlt haben, als das, was sie bezahlt hätten, wenn es diesen Skandal nicht gegeben hätte und die Firma nicht insolvent gegangen wäre.
Ja, aber so ist es halt manchmal, ne?
Ja, ich sehe das auch nicht als Kritik an, aber es ist halt auch nicht unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Ob das ein Fakt ist, weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch sehr dahingestellt. Also Mercedes hat ja einen guten Move gemacht, weil sie sich das Know-how auch eingekauft haben. Da sind ja auch Leute dabei, die das Wissen haben, wie man diese Fahrzeuge restauriert. Und die sind ja wohl auch übernommen worden.
Ja.
So, und bei dieser Firma, Firma Kienle, war es jetzt so, dass es mehrere Fahrzeuge gab, so wird es in dem Bericht jedenfalls auch dargestellt, bei denen Ungereimtheiten aufgetreten sind bezüglich der Fahrzeugidentifikation, sage ich mal. Ich will gar nicht von Originalität sprechen, sondern bezüglich der Identifizierung von den Fahrzeugen.
Ja, genau, das ist es.
Ne? Und da gab es ein Fahrzeug, das hat ein Händler aus der Schweiz gekauft, was nachweislich die letzten 20 Jahre oder ich glaube noch länger in der Schweiz war, also nicht in Deutschland angemeldet war. Und der hatte das erworben und wollte das Fahrzeug anmelden und die Zulassungsstelle hat gesagt, na pass mal auf, in den letzten 20 Jahren war das Fahrzeug aber in Deutschland angemeldet. Es hat bloß eine andere Farbe als ihr Fahrzeug. Und zwar ist das Besondere an der Farbe, die gab es bloß 5 oder 6 Mal, da gehen die Angaben auseinander. Das war in Gelb, nennt sich Fantasiegelb. Und das ist halt auch ein sehr früher 300er SL Roadster gewesen, also was ganz Besonderes. Und jedenfalls hat die Zulassungsstelle ihm die Zulassung verweigert, weil sie gesagt haben, das Fahrzeug, das existiert ja hier schon.
Genau, zweimal das gleiche Auto anmelden geht nicht.
Genau. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht und hat halt herausgefunden, das ist ein Fahrzeug gewesen. Aufgrund dieser Farbe konnte man das schnell identifizieren, was bei Kienle vor ein paar Jahren angeboten worden ist. Und Kienle hat das an den, was war das, malaysischen Kronprinzenkönig verkauft.
Das ging ja sowas.
Und dann ist der Eigentümer von diesem roten, also der war rot lackiert, der Roadster, mit einem Gutachter dahin gefahren und hat sich das Zweitfahrzeug angeschaut. Und dort haben sie halt schon festgestellt und haben gesagt, das hätten auch Laien feststellen können, dass dieses Fahrzeug offensichtlich manipuliert ist. Also dass da Sachen nicht stimmen. Dass die Fahrgestellnummer wohl nicht an der richtigen Stelle sei, dass da Anbauten waren, die so nicht korrekt sind, was auch immer. Im Detail kenne ich das nicht. Jedenfalls war wohl ganz offensichtlich, dass es das falsche Auto ist. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum ist denn das andere Auto, was aus der Schweiz kam, rot? Naja, nachweislich war das mal gelb. Kann man auch anhand von Lackproben halt an einigen Stellen sehen. Also wo der Lack abgemacht worden ist, das ist halt mal überlackiert worden. Aber ganz offensichtlich ist das rote Auto das Auto, was mit dieser Fahrgestellnummer ausgeliefert worden ist. Und das andere, was bei Kienle verkauft worden ist, halt nicht. So, und dann ist die Staatsanwaltschaft auf ihn aufmerksam geworden und man hat im Rahmen der Ermittlungen noch mindestens ein weiteres Fahrzeug festgestellt, was manipuliert ist. Und das ist ganz spannend, da kannst du mal erzählen, was da, was man da gemacht hat.
Na, man hat tatsächlich an der Stelle an dem festen Rahmen, wo die Fahrgestellnummer eingestanzt wird, hat man, also erst hat man, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da, die haben irgendwas getestet, um zu gucken, ob das eine Originaleinstanzung ist. Und das kam denen seltsam vor. Und daraufhin haben sie dann tatsächlich eine zerstörende Maßnahme eingeleitet und die Fahrgestellnummer an der Stelle, also das auf ein Rohr eingestanzt, die haben sie dann
Auf dem Gitterrohrrahmen, ne? An einer Stelle.
Auf dem Gitterrohrrahmen ist es drauf, genau, haben sie es aufgeflext.
Genau.
Und haben dann gesehen von der Rückseite, dass es manipuliert wurde. Also, dass da schon mal eine andere Fahrgestellnummer war, die rausgeflext wurde und dann ein neues Stück Metall da eingesetzt wurde, ja.
Genau.
Also wo man hat am Anfang eine andere Fahrgestellnummer eingestanzt war.
Man hatte am Anfang wohl festgestellt, dass die ursprüngliche Fahrgestellnummer entfernt worden ist und mit Zinn, was man ja macht bei Metall, wurde das halt wie eine Spachtelmasse, ist das letztendlich, wenn da aufgezinnt wird, weil du Zinn auch gut verarbeiten kannst, wurde das wieder geglättet.
Genau.
Und das hatte man schon festgestellt. Und dann, wie du richtig gesagt hast, hat man den Gitterrohrrahmen aufgeschnitten, was ja nun wirklich echt ein ganz gravierender Eingriff ist in so ein Fahrzeug, vor allen Dingen bei so einem Wert. Und als man das Blechteil dann, was man rausgeschnitten hat, umgedreht hat, hat man gesehen, da ist schon mal entsprechend rausgeflext worden und ein neues Stück Metall eingefügt worden. Und das finde ich jetzt so spannend, dass man jetzt nicht nur anhand von einer Fahrgestellnummer oder auch Produktionsnummer feststellen kann, ob das Fahrzeug original ist oder nicht, sondern auch anhand der Materialien. In dem Film wird so ein bisschen beiläufig gezeigt, dass dann dieses Teil, was rausgeflext worden ist, auch noch geröntgt worden ist. Ja. Und allein anhand des Röntgenbildes konntest du sehen, dass das zwei unterschiedliche Metalle sind. Auf der einen Seite das Metall vom Gitterrohrrahmen, was auch dem Alter entsprechend ist, also eine Qualität hat wie aus dem Produktionszeitraum. Und dann ein neues Blech, was augenscheinlich ja auch einfach bloß Metall ist, aber doch eine ganz andere Zusammensetzung hat und im Röntgenbild anders aussieht. Und das fand ich so spannend, dass es also solche Methoden gibt, wo du feststellen kannst, ob da manipuliert worden ist oder nicht. Denn es gibt ja, wenn so eine Fahrgestellnummer eingeschlagen wird, kann das ja auch sehr professionell gemacht werden, also bei einer Fälschung, dass man die richtige Typografie hat, also wirklich die Buchstaben, Zahlen genauso aussehen wie damals. Und dass das halt auch in der richtigen, also einem echten Fahrzeug entspricht, die Nummer, die es da gibt. Sodass du das also anhand der Nummer nicht sehen kannst. Aber wenn du dann so eine Untersuchung machst vom Material, dann siehst du allerdings, dass es falsch ist. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Dass es gemacht wird oder dass es machbar ist,
meinst du? Dass es machbar ist. Dass es machbar ist. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, du hast jetzt eine Metallfläche und dann fleckst du die FIN-Nummer einfach weg und dann hast du ja ein blankes Stück Metall. Und dann gibt es die Möglichkeit mit einem, und ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig zusammenkriege, Magnetresonanz, irgendwas mit Magnet war es, wo du die Dichte des Materials abbilden kannst und dann kannst du, obwohl du keine Zahl mehr siehst, anhand des Bildes, was du aufnimmst, die Zahlen wiedersehen, weil nämlich das Material trotzdem gestaucht ist. Also obwohl du
geschwächt an der Stelle, ja genau.
Genau, obwohl du die Zahl oder den Buchstaben weggeflext hast, ist das Material, was rein visuell keine Prägung mehr hat, trotzdem an der Stelle verdichtet. Und dann kannst du das anhand von diesen Aufnahmen trotzdem erkennen. Und deshalb wird es nämlich auch gerne rausgeschnitten. Dass man es nämlich nicht mehr nachverfolgen kann, welche Nummer drin war.
Ja, damit man nicht weiß, wo das Auto, weil dann kann man ja ein bisschen so recherchieren und dann kriegt man eher mal raus, welche Wege dieses Fahrzeug genommen hat und das will man ja eben möglichst verschleiern. Also möglichst soll es ja nicht rauskommen und wenn es rauskommt, dann will man halt keine Rückverfolgung zulassen.
Genau, und das sind ja dann halt, ist ja ein ganz großes Thema beim Diebstahl von solchen Fahrzeugen. Wie willst du so ein Fahrzeug verwerten? Wenn es bloß 1400 Stück gibt, dann kriegst du das ja schnell wieder. Weil irgendwo wird es ja mal auftauchen, das wird ja nicht irgendwo in den Keller gestellt. Deshalb muss diese Fahrgestellnummer verändert werden. Und dann kannst du halt aus einem geklauten Auto, machst du halt zwei neue oder wie auch immer. Benutzt die Teile halt Und ja. Du hast ja bei so einem Auto nicht nur die Fahrgestellnummer, du hast ja noch lauter andere Nummern. Du hast am Motor eine einzigartige Nummer, du hast am Getriebe eine Nummer, du hast teilweise an den Achsen, am Differential Nummern. Also das ist ganz unterschiedlich auch, was für ein Fabrikant das ist. Und diese Nummern sind dann immer auf der zum Auto dazugehörigen Datenkarte hinterlegt. Ja. So, und wenn du jetzt halt ein Auto hast, was, weiß ich nicht, einen Unfallschaden hat und du brauchst da bestimmte Teile neu, was weiß ich, einen neuen Motor, dann nimmst du halt den von einem gestohlenen Auto, fleckst die Motornummer weg und haust die Nummer vom kaputten Auto, sage ich mal, rein und dann hast du schon wieder ein neues Auto und hast es verwertet. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, was man da für Nutzen davon hat. Was ich persönlich nicht glaube, ist, und das ist nur eine Mutmaßung, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Autos von Grund auf gefälscht werden, also von Grund auf eine Dublette sind. Dafür ist es, glaube ich, viel zu aufwendig.
Das kann ich mir wiederum schon vorstellen. Weil es gibt auch andere Replikas, also Nachbauten, die echt super gut aussehen, wo man wirklich auch Fachmann sein muss, um das zu erkennen, dass die nachgebaut sind. Das gibt es vom Ferrari GTO, habe ich das schon gesehen, in Goodwood oder eben auch von diesen, wie heißt denn dieser? Jaguar mit der langen Schnauze, nur ein Sitz.
E-Type mit der großen Finne hinten drauf.
Ja, genau. E-Type. Auch die werden ja auch nachgebaut und Silberpfeile werden nachgebaut, auch für solche Rennen.
Ja, Moment. Moment.
Mit den Rechten fahren muss. Und ja, das ist ja kein Betrug in dem Fall, aber ich sage nur, das sind ja auch aufwendig nachgebaute Fahrzeuge.
Aber Moment, was ich meine, ist was anderes. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Fahrzeug von der ersten bis zur letzten Schraube komplett nachgebaut wird. Weil irgendein Teil muss ich mir beschaffen. Allein den Motor. Es baut doch keiner einen Motor nach. Sondern man nimmt doch einen vergleichbaren Motor.
So meinst du das? Ja, es wird immer irgendwie, ja klar, aber ja.
Und dann habe ich immer
nicht, der Motor. Ich glaube, der Motor war sehr einzigartig, weil er auch irgendwie zwei Ventile pro Zylinder hatte und so ein bisschen was. Und da waren ja so ein paar Besonderheiten an dem Fahrzeug, glaube ich, wenn ich das richtig weiß.
Was meinst du jetzt beim Flügeltürer?
Beim Flügeltürer, ja. Da sind ja motortechnisch sind da ein paar Besonderheiten. Das ist, glaube ich, kein Motor, der nochmal irgendwo anders eingebaut wurde, oder?
Das glaube ich nicht. Also es ist der erste Motor mit einer mechanischen Einspritzpumpe. Davor waren es ja Vergaser.
Ja, genau.
Aber ich glaube, dass die einzelnen
Flüssigkeit gekühlt.
Aber ich glaube, die einzelnen Teile, die wirst du mit Sicherheit bei anderen Fahrzeugen auch gehabt haben, sodass du aus verschiedenen Motoren kannst du mit Sicherheit so einen 300er SL Motor wieder nachbauen. Mhm. Aber das meine ich halt, weißt du, es wird immer irgendwo Bauteile geben, die man von anderen Fahrzeugen benutzt, um sowas
nachzubauen. Also, ja klar, man benutzt vorhandene Teile, also komplett neu nachbauen nicht, aber sich das zusammenschustern, das schon. Und dann ist es halt kein echter SL, ne? Das ist halt genau das Problem. Und dann brauchst du halt eine Fahrgestellnummer, sonst kriegst du das Ding ja nicht zugelassen. Und kriegst auch nicht so viel Geld, weil es ja ein Replika ist, also ein Nachbau dann, ne?
Aber da frage ich mich, ist es wirklich dann kein echter SL? Also nimm doch mal so ein Auto jetzt wie aus der Auktion hier, was ich vorhin gesagt habe, für 9,5 Millionen Euro. Das ist jetzt in einem guten Zustand. Aber bei der Auktion hast du auch andere Oldtimer, da waren ganz viele Porsche, die waren nur noch ein Haufen Rost. Und wenn ich dann den Rahmen einfach nehme und den aufbereite, dann kann ich alles andere drumherum neu machen. Und es ist trotzdem das Originalauto, weißt du, nur weil ich den Rahmen mit der Nummer habe.
Ja, aber es kommt, naja, also da kommt ja, ich habe ja mal auch vor vielen Jahren, haben wir ja 901 ein paar restauriert, also Interieur haben wir gemacht, Exterieur hat jemand anders gemacht. auch jemand sehr Bekanntes in der Szene, der Stimming aus Bad Segeberg. Und für den haben wir ein paar Interieursachen gemacht und was ihm und seiner Kundschaft eben insbesondere wichtig war, ist, dass es also wir haben nicht mehr für alles was bekommen. Also gerade das waren dann Modelle, die schon vor 65 gebaut wurden. Wenn ich es richtig weiß, ist der 911 eigentlich 65 erst auf den Markt gekommen, aber wir haben schon welche gemacht, die dann Baujahr 64 und ich meine, es war auch ein 63er dabei, also so Art Vorserienmodelle. Und da ging es natürlich dann darum, dass wir die Türpappe zum Beispiel, dass das gleiche Material, also dass wir die gleichen Materialien nehmen, die eben auch 64, 65 verwendet wurden und dass wir das halt eins zu eins so nacharbeiten und dass wir auch nicht mit Werkzeugen arbeiten, die es halt 64, 65 nicht gab. Also das war... Also wenn man das so auf die Spitze treibt, dann ist das immer noch ein Originalauto aus meiner Sicht, also weil man eben die Materialien nimmt, Verarbeitungstechniken aus der Zeit, also wenn du so einen Kotflügel nachdengelst und du machst das über so eine moderne Presse meinetwegen mit digitaler Unterstützung, ist das das Gleiche? Wahrscheinlich nicht. Ne? Weißt du, wenn das dann damals handgekloppt ist, dann muss es auch per Hand, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff ist dafür, aber...
Gedengelt.
Ja, dann muss er auch per Hand gedengelt werden oder wie auch immer, denke ich mal. Und das ist halt, aber das ist auch unterschiedliche Betrachtungsweise. Manche sehen das so, manche sehen das so. Für uns war das wichtig, für die Kundschaft und auch für den Stimming, war das wichtig, dass alles möglichst original innen drin ist. Hat am Ende dann, also der Zeitaufwand, Originalität zu erfahren, also zu wissen, was ist eigentlich original und wie war es eigentlich, das hat viel mehr, also die Recherche hat viel mehr Zeit gefressen, als nachher das zu machen. Das
umzusetzen,
ja. Das nachher umzusetzen, ja. Weil die Fahrzeuge, also die sind ja schon weniger aufwendig, also gemacht, oftmals, also handwerklich einfacher umgesetzt im Interieurbereich, ne?
Es ist reproduzierbar.
Als das heute der Fall ist, ja. Also heute sind die Dinge, die, da spielen sie sich ja manchmal ein zurecht, wo man auch sagt, ja, das ist jetzt ja gar nicht mehr reparabel, Jungs, weil das ist so.
Also ich möchte da an der Stelle auch mal den Kindle so ein bisschen in Schutz nehmen. Weil das ist, also davon mal abgesehen, wir sprechen hier kein Urteil. Ne? Also wir sagen nicht, der hat gefälscht oder hat nicht gefälscht. Das überlassen wir den Gerichten, wenn es überhaupt dazu kommt. Aber es wird ja nicht nur in der Doku, sondern auch in den Berichten, die man gelesen hat, das war ja sogar in der Bild-Zeitung zu lesen, schon so dargestellt, der hat gefälscht. Und ich glaube, das ist bei einer Restauration ein ganz schmaler Grad. Weil natürlich, wenn einer eine Fahrgestellnummer irgendwo wegflext und eine andere reinhaut, dann ist das strafbar. Ja, dann ist das definitiv eine Fälschung. Aber was ist denn, wenn ich jetzt einen verunfallten Wagen habe und ich muss halt die Karosserie komplett neu machen? Mal losgelöst hier von einem Flügeltürer, kann ja bei jedem Auto passieren. Ist es dann noch das Original? Ne? Das ist so ein schmaler Grat. Und ich glaube halt auch, dass man früher das nicht so mit der Nummerngleichheit so ernst genommen hat. Also wenn da ein Auto ein Problem hatte, was weiß ich, mit dem Motor, um es jetzt mal ganz auf die Spitze zu treiben, dann hat man halt gesagt, dann setze ich einen anderen baugleichen Motor ein, ist doch egal, Hauptsache das Ding fährt. Ne? Und dann wurde der ursprüngliche Motor halt zeitaufwendig überholt und dann ins nächste Auto gesteckt. So, und dann hast du halt keine Nummerngleichheit mehr und hast halt eine gewisse Vermengung. Ich glaube, das gehört zur Wahrheit auch mit dazu, dass man das einfach sehr lange Zeit sehr hemdsärmlich betrachtet hat, bis man dann gesagt hat, oh nee, wir müssen hier drauf aufpassen, dass das alles nummerngleich ist. Und bei Kienle zum Beispiel, wir haben ja nicht nur diese Doku gesehen, wir haben ja auch ein bisschen gelesen, gibt es ein Interview, was er gegeben hat, und zwar dem Mercedes-Fans, so heißen die, Forum, kann man da ja nachlesen. Und da sagt er zum Beispiel auch, dass dieses Fahrzeug, wovon wir gesprochen haben, wo die Seriennummer, die Finn rausgeflext wurde, was man anhand der Untersuchungen da festgestellt hat, dass das nachweislich, laut Aussagen von Kienle, diese Finn schon bis in die 90er Jahre zurückgetragen hat. Aber Kienle das Auto erst in den 2000er Jahren in der Werkstatt hatte. Also heißt es nicht, dass Kienle diese Fälschung gemacht hat. Das gehört zur Wahrheit mit dazu, dass das ein Argument ist, was er hier in den Raum führt. Und wie gesagt, das müssen dann letztendlich Gerichte entscheiden, ob das richtig ist oder nicht. Was ich sagen will, es heißt nicht unbedingt, dass hier die Firma Kienle tatsächlich betrogen hat, aber die stehen nun mal im Fokus und werden in Verbindung gebracht mit mehreren.
Naja, das Auto ist halt da verkauft worden, ne? Und dann sind ja auch Dokumente aufgetaucht, für was das eingekauft hat, für was das verkauft wurde und so weiter. und dann, ja, ist halt dieses emotionale Thema, wird dann halt mit Geld wieder und Gier in Anführungsstrichen, ne? Aber klar, das war halt sein Business, das war sein Geschäftsmodell und klar musste er auch Geld verdienen und der 300 SL bietet sich natürlich an, ne? Wenn man den irgendwo günstig schießt und man bereitet den ein bisschen auf, kann ihn weiterverkaufen, dann ist das ja erstmal nachvollziehbar, ne?
Was ich sagen will, wir wissen beide nicht, wer diese Fälschung hier gemacht hat, wir standen nicht daneben, da waschen wir unsere Hände in Unschuld. Und es ist mit Sicherheit, Kienle ist nicht der einzige Fachmann für diese Autos. Da gibt es auch andere und es werden nicht nur diese Autos gefälscht. Ich erinnere mal an den Porsche RS mit dem Entenbürzel. Da ging das auch durch die Medien, dass da welche halt gefälscht unterwegs waren. Das wird es an vielen Stellen geben. Und sobald ein Auto in irgendeiner Form einen gewissen Wert darstellt, ist es doch wie mit der Kunst auch. Da wird es immer schwarze Schafe geben, die da nicht die Wahrheit erzählen und rummanipulieren, weil halt einfach Geld zu holen ist. Das gehört ja einfach mit zur Wahrheit dazu. Das ist nicht einer, sondern das sind mit Sicherheit sehr viel mehr, die da ja so einen Unfug halt treiben.
Es geht halt auch um viel Geld, ne?
Es geht um viel Geld. Die Frage ist, schadet das jetzt der Marke? Schadet das dem Modell? Oder sagst du, das geht an dem Flügeltürer spurlos vorbei?
Nee, das geht nicht an dem Auto spurlos vorbei, sondern die Leute werden jetzt genauer hingucken, aber die Beliebtheit dieses Fahrzeuges, dem tut es nichts an. Also das bleibt eins der begehrtesten Oldtimer, da bin ich mir ganz sicher, weil er einfach diese Legacy hat, weil er einfach aussieht, wie er aussieht und weil er auch ein Auto ist, was immer wieder thematisiert wird und so weiter. Also das, er hat ja alles das, was so ein Auto dann begehrenswert macht und das bleibt. Nur für die meisten ist er ja auch nicht erreichbar. Also das ist ja, wenn ich jetzt auf einer Oldtimer-Messe bin und da steht mein Flügeltürer, da ist immer eine große Begeisterung und das ist auch eins der meist fotografiertesten Fahrzeuge auf so einer Veranstaltung, weil einfach alle, es gibt kaum jemanden, der das Auto eigentlich nicht mag, ne? Mhm. Das ist wirklich, also das, da haben sie einfach, das ist ja, da schon auch was ganz Besonderes, dass man so ein Auto überhaupt mal gemacht hat und das ist mit Sicherheit auch ein ja, einer der vielen Gründe, warum Mercedes insgesamt ja auch eine sehr beliebte Marke ist, weltweit. Und nee, das glaube ich nicht, dass es dem, nein. Aber es halt, das Geschmäckle ist immer dabei und die Leute werden genauer gucken. Und das Fahrzeug ist eh schon schwierig auf einer Versteigerung. Und das wird jetzt auf einer Versteigerung noch schwieriger, ne? Das ganze Thema. Also man muss halt jetzt wirklich dann, wenn man in diesen Bereich der Fahrzeuge geht, also finanziell meine ich jetzt, die Leute werden halt größere Geschütze auffahren, sich das genauer angucken, auch diesen Zink-Test machen und bla bla bla. Also weißt du, das ist halt, ja, wo, das ist so ein bisschen, da ist halt mehr Misstrauen und weniger Freude vielleicht im ersten Moment.
Also ich muss sagen, ich teile das nicht ganz. Wenn ich mir die Preisentwicklung angucke nach dieser Kienle-Geschichte, erzielen diese Autos einen immer höheren Wert an der, also beim Verkauf. Wir sind, wie gesagt, so bei 1,8 Millionen im Schnitt. Und das zeigt mir, entweder wollen Leute die Autos jetzt noch zum guten Kurs loswerden, weil sie halt um diese Problematik halt wissen, oder sie verkaufen das, weil sie halt sagen, guck mal, ich habe aber hier wirklich ein Original und können das halt auch belegen. Und was ich nicht verstehe, wenn ich sowieso in so einer Preisregion bin, von über einer Million und auch schon darunter, würde ich doch immer zu einem Gutachter gehen, der mir dieses Auto auf den Kopf stellt und mir sagt, ist das Geld gut angelegt oder nicht. Denn in der Doku, der schwarze Roadster, der da gezeigt wird, da heißt es dann halt auch, das Auto ist auf einmal 1 Million weniger wert.
Ja.
Ne, wenn es nicht original ist.
Ja.
Da gibt es eine Wendung in der Doku, das werden wir jetzt nicht verraten, guckt es euch an. Aber es wird ganz klar gesagt, wenn das nicht kein Originalfahrzeug ist, sondern eine Doublette, dann ist es halt 250.000 Euro wert, aber nicht mehr 1,25 Millionen.
Ja.
Und wenn ich in solchen Preisregionen bin, würde ich mir echt den besten Gutachter holen und mit diesen Methoden, wie wir es vorhin gesagt haben, mit Röntgen.
Ja, aber das ist halt, weil das für dich und mich und für die unsere Zuhörer, also für die meisten wahrscheinlich, einfach auch Summen sind, die wir halt auch nicht aufbringen können, und das sind Sachen, die wir uns nicht vorstellen können. Aber es gibt eben genug Leute, gerade in diesem Bereich, also wenn es gar nicht Oldtimer jetzt explizit, sondern Leute, die Autos eben sammeln, Car Collector auf der ganzen Welt, für die gehört dann vielleicht ein 300 SL Flügeltürer und ein 300er Roadster, der gehört damit in die Sammlung rein, und für die ist das kein Thema.
Ja, aber du überprüfst
doch die Autos. Die ersteigern sich den auch nicht selber, sondern die haben da, das sind ja immer die bei Versteigerungen, die dann an der Seite sitzen am Telefon. Weißt du, es gibt so Bereiche, ja, ich habe ja mit solchen Kunden oder Fahrzeugbesitzern, Sammlern ja auch schon oft zu tun gehabt, und die gehen damit anders um.
Ja. Aber das meine ich doch. Das meine ich doch. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Die wollen doch, also die gehen doch nicht am Wochenende zum Autohändler ihres Vertrauens und sagen, ach, der sieht aber schön aus, der hat eine schöne Farbe, ich nehme mal hier den roten Flügeltürer. Sondern die haben doch dann Leute, die das Fachwissen haben, die dann wirklich das kontrollieren. Egal, ob du bei einer Firma Kienle einkaufst oder bei irgendjemand anders, du holst dir doch eine Expertise, wenn du keine Ahnung davon hast, bei solchen Preisen. Ne? Und das verstehe ich halt nicht. Also
da wird aufs Auktionshaus wird da vertraut, oder na klar, gibt's ja, das Auktionshaus macht ja auch dann vorher diese Bücher fertig, da steht ja dann auch die Historie drin, da sind ja, wenn das ein restauriertes Fahrzeug ist, ist ja auch eine Dokumentation über die Restaurierung da drin und so weiter. Also das ist ja schon so, dass da findet ja schon auch im Vorwege ein bisschen was statt. Das muss man jetzt halt mehr auf die Spitze treiben. Aber es gibt ja auch viele Auktionen, wo man an das Auto gar nicht rankommt, ne? Also wo man es nur von der Ferne kann. Man kriegt das Auktionsbuch und das war's. Keine Ahnung, ich stecke da nicht so. Ich bin jetzt keiner, der ich sammle keine Autos leider. Und muss ich dich enttäuschen, Maggie. Und bin da nicht so im Thema, aber wenn ich das halt manchmal so erlebe, wie sowas gemacht wird, auch in diesen hohen Summen, ja, das ist für mich total fremd und kann das überhaupt gar nicht irgendwie.
Aber wäre das denn ein Auto für dich?
300 SL?
Ja, und wenn welcher? Flügeltürer oder Cabrio?
Nee, ich finde den Roadster interessanter. Also der Flügeltürer ist gar keine Frage, dass interessantere Fahrzeug irgendwie, aber ja, ich würde ja gerne fahren wollen, und ich glaube, dass ich mit dem Roadster das schöner. Also ich habe ja das gleiche Erlebnis auch schon gehabt, wenn man da in den Flügeltürer einsteigt, das ist schon eine Aufgabe, ne?
Gut, aber
das würde mich nerven, glaube ich, so. Keine Ahnung. Ich finde den, und es ist auch, ich bin ja auch ein bisschen klaustrophobisch manchmal, und das ist mir, glaube ich, zu eng. Nee, ich finde den Roadster cooler.
Also das Problem ist, was, also erstmal vielen Dank, an der Stelle können wir den Podcast beenden, weil du schon wieder vollkommen auf dem Holzweg bist.
Auf dem Holzweg.
Der Roadster ist keineswegs cooler als der Flügeltürer. Der Flügeltürer ist das Maß aller Dinge. Der Roadster ist schön, aber es geht nichts
mit dem Flügeltürer. Nein, ich habe ja gesagt, der Flügeltürer ist das coolere Auto, also das interessantere Auto. Aber ich würde, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir, glaube ich, einen Roadster kaufen.
Du bist einfach bloß zu knauserig, weil der Roadster, der liegt so bei 1,5, glaube ich, im Augenblick. Und du willst nicht 1,8 ausgeben für ein Auto, wo du halt schwerer reinkommst. Aber gut, das ist halt so.
Du auch nicht, wenn ich damit bei dir vorbeikomme und ich sage, hey, Mackie, spring mal ein, wir holen mal vorne ein Eis. Dann musst du da rein und ein paar Minuten später wieder raus und dann musst du da auch wieder rein.
Das ist kein Auto, mit dem du zwei Kilometer fährst, um damit über den Kudamm zur Eisdiele zu fahren. Echt nicht.
Man lässt ihn halt laufen, ne?
Du fährst mit dem Auto, fährst du schön in den Urlaub oder irgendwie sowas. Aber der Flügeltürer hat ein Problem. Der wird innen drin total heiß. Der hat eine ganz schlechte Belüftung und im Sommer ist es eine Katastrophe da drin. Aber ich würde es eingehen. Das ist für mich der Oldtimer schlechthin. Ich sag dir, Euro-Jackpot, habe ich schon gespielt oder muss ich noch spielen? Ich muss noch spielen, glaube ich. Würde ich mir sofort holen, das Ding, wenn ich im Lotto gewinne.
Also du gewinnst den Euro-Jackpot.
Wenn ich den gewinnen würde, würde ich mir auf alle Fälle einen Flügeltürer holen. Auf alle Fälle. Also es wird Zeichen geben, wenn ich im Lotto gewonnen habe.
Roadster, ich würde den Roadster nehmen.
Na, dann müssen wir sie beide holen. Was soll's?
Es ist schöner zum Einsteigen. Naja, wenn du dir einen Flügeltürer holst, dann kannst du ja gerne mal vorbeikommen und dann können wir gerne auch mal rumfahren. Und dann können wir ja auch einen Zuhörer rauslosen, der dann auch mal mit einer Tour durch das Vogtland fahren darf oder was auch immer.
Also wie gesagt, ich hatte schon mal das große Glück gehabt, da mal mit drin zu sitzen. Ich finde es großartig. Aber abschließend noch eine Frage.
Ja, ich bin schon mitgefahren auch. Also ich bin noch nie selber an 300 SL gefahren, aber ich bin auch schon mitgefahren, in beiden sogar. Vor dem Hintergrund, wo wir gerade drüber reden, weiß ich natürlich nicht, wie original die sind.
Es gibt eine, aber erzähl mal.
Ich unterstell mal, ja. Das ist das Oldtimer-Auto schlechthin. Punkt.
Ja. Punkt. Es gibt eine Fälschung, ich sag mal Fälschung in Anführungsstrichen, die ganz leicht zu enttarnen ist. Es gibt einen modernen Mercedes, der gerne benutzt wird, um darauf einen Flügeltürer aufzubauen. Weißt du welcher?
Aus welchem bauen die denn Flügeltürer? Weiß nicht, ein SLS wahrscheinlich, oder? Ne, der ist ja ein Flügeltürer, ne?
Der ist ein Flügeltürer. Auch übrigens ein super Auto. Ne, ich gebe dir einen Tipp: Softlack.
Oh, beim SLK, ne?
Doch, der SLK hat nämlich den gleichen Radstand. Erste Generation SLK hat den gleichen Radstand wie der Flügeltürer. Und deshalb wird der gerne benutzt als Basis für einen modernen Flügeltürer, sage ich mal, von außen. Ich habe so ein Ding schon mal gesehen, wirklich sehr originalgetreu und innen drin dann halt das Cockpit vom SLK. Und natürlich, wenn du die Motorhaube aufmachst, ist halt dann der SLK-Motor zu sehen.
Dann ist der Traum vorbei.
Aber wie findest du das eigentlich?
Diesel drin.
Eigentlich ist es nicht schön, weil du damit was verfälscht, weil auch der SLK natürlich schön ist. Aber auf der anderen Seite.
Ach, das weiß ich gar nicht. Es gibt in Schweden gibt es eine sehr schöne Autoveranstaltung, eine Oldtimer-Messe, die ist in Köping, also da an dem See unten, immer über Ostern. Die fängt Karfreitag an, geht bis Ostermontag. Und da ist jemand immer, der alte Karosserien auf moderne Fahrzeuge draufbaut. Und das ist schon auch, ich finde, dass es auch was hat. Also weil einfach die alten Autos oftmals viel schöner aussehen. Und wenn man dann das so macht, aber man muss da halt ehrlich mit umgehen. Also der hat oft 5er BMWs, wo er dann alte Amis drauf macht.
Okay. Ne?
Sowas. Und ja. Und die werden übrigens dann als 5er BMW zugelassen, weil das ist halt die VIN-Nummer, ne?
Wie? Weißt das du? Verstehe ich nicht nochmal.
Ja, das ist halt, also die VIN-Nummer bleibt ja vom 5er, ne?
Ja. Und ja, dann hast und du das drauf? Die dann in,
ja, und na, die bauen dann für irgendeinen Chevy drauf oder sowas.
Ach so, okay.
Weißt du? So, also ein Pontiac oder ein, ach, wie heißen die denn? Na, so amerikanischer Oldtimer aus den 50ern baut er da oben drauf, ne?
Okay.
Und innen drin ist aber ein 5er BMW, ne? Also ein 10 Jahre alter 5er oder ein 10 Jahre alter 7er ist dann innen drin.
Also nicht auch schön, das was soll ich sagen? Alles, ne?
Und da hat auch einen YouTube-Kanal, wo das zeigt, wie die Autos dann verwandelt werden. Und die werden dann tatsächlich also mit der Fahrgestellnummer angemeldet von dem BMW und dann nicht von dem GMC oder was er da oben drauf gesetzt hat. Ne?
Also ich schicke dir jetzt mal eben ein Bild. Mal gucken, ob wir das noch posten können. Von so einem SLK-Verschnitt. Und das Lustige ist, der hat Fuchsfelgen drauf, verchromt.
Ja.
Also es gibt Anzeichen, dass das Auto halt nicht original ist. Aber ja, wie ich das finde, mal gucken. Abschließend vielleicht noch zwei Sachen. Zum einen Werterhalt bei solchen Autos. Ich bin ja eh ein großer Fan davon und du ja sowieso qua Beruf schon, dass man die Sachen eher repariert, als dass man sie austauscht.
Ja.
Ne? Also Leder wissen wir nun alle mittlerweile, nach 40 Folgen kann man wunderbar reparieren, ohne dass man das neu beziehen muss und so weiter und so fort. Ich habe neulich mit dem Oldtimer-Club eine ganz tolle Erfahrung gemacht, die so in die Richtung geht, was Thema Werterhalt zumindest angeht. Und zwar hatten wir das Thema Trockeneisstrahlen gehabt. Und das kenne ich von Instagram, viele Videos gesehen, viele Bilder gesehen. Aber das mal live selber zu machen, das hat mich echt umgehauen. Du kennst es selber auch, weil du die Firma auch gut kennst, bei der wir waren. Wir waren bei Dry Ice Energy in Berlin, die diese Trockeneisstrahlgeräte herstellen. Und da haben wir mal von Mercedes den Motorraum sauber gemacht. Und nicht nur den, auch andere Stellen. Und das finde ich ja echt, also zum einen machst du damit wieder Nummern sichtbar, um nochmal den Bogen zu schlagen. Ja. Aber ja, das fand ich ja wirklich beeindruckend.
Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, weil wir haben ja jetzt Leute, die Oldtimer zuhören und dann Trockeneis, da verbinden die natürlich immer Rostentfernung von unten drunter, ne? Mhm. Also von der Unterseite damit. Da gibt es auch Geräte von Dry Ice Energy, die das können. Aber ihr habt sicherlich mit einer kleinen Varo oder so gearbeitet, nehme ich mal an.
Ja, wir hatten unterschiedliche da, ja.
Ja, also die sind immer so, das hört der Inhaber nicht so gerne, aber ich sag mal so wie so ein Staubsauger von der Größe her, den man sich hinter sich herzieht, ne?
Das würde ich nicht sagen, dass er das nicht gerne hört, weil die werben ja extra damit, dass sie so kleine Trockeneisstrahlmaschinen haben, die halt sehr mobil sind. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Also ich finde den Staubsaugervergleich nicht schlecht.
Ja, also dann weiß man aber, welche Größe das ungefähr hat. Die sind ein bisschen größer, also es ist eher so ein Vorwerk, so ein älteres Vorwerkmodell, sage ich mal. Auch von der Farbgebung her, ne, grün-weiß.
Ja, das stimmt.
Gerade auf, wo das ein anderes Grün ist, was er benutzt. Spielt auch keine, ja, das spielt jetzt keine Rolle. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, also das sind Geräte, die jetzt nicht unbedingt zur Restauration gedacht sind, sondern tatsächlich zum Werterhalt, mit dem man eben Sachen sauber machen kann, wo man nicht mit Feuchtigkeit oder mit irgendwelchen, also mit Reinigern vielleicht im Maß, aber halt eben nur tätig sein kann und wo man eben nicht mit viel Feuchtigkeit arbeiten kann und wo man ein bisschen vorsichtiger sein soll mit der Oberfläche. Und das kann man mit diesen Geräten machen. Und das ist sensationell, ja. Das ist wirklich sensationell, was da machbar ist. Es bleibt dabei, dass der Schmutz löst sich ja nicht auf, ne, sondern er wird da nur woanders hingebeamt, also er wird dann in die Atmosphäre zerstreut. Und
der liegt dann in der Garage rum. Ja.
Der liegt dann in der Garage, genau. Man muss dann die Garage danach nochmal aussaugen. Aber ja, ich finde es auch eine ganz tolle, also so von der Physik her und von der Technik, ich glaube um das 700-fache vergrößert sich dann das CO2, also das CO2-gefrorene Gas, wenn es dann auf die Oberfläche aufprallt, ver-700-facht sich das Volumen und dadurch sprengt es halt den Schmutz weg.
Genau.
Und das ist schon, das ist cool einfach.
Und es ist nicht abrasiv, also es nimmt kein Material weg. Man kann da natürlich auch abrasives Material mit zumischen, wie Walnussgranulat oder Glasperlen oder was auch immer. Aber dann ist es halt nicht, hat es nicht den Reinigungseffekt, sondern dann nimmst du halt wirklich Material weg. Und was
man ja auch manchmal möchte.
Was man auch manchmal möchte, aber was wir gemacht haben, war wirklich bloß die Reinigung und wirklich an Stellen, wo du halt so nicht rankommst. Auch ja, nicht rankommen. Also und du hältst ja in den Oldtimer halt auch keinen Kercher rein oder sagen wir mal allgemein Hochdruckreiniger, damit eben, also sonst würden ja Schäden auftreten. Und da ist es halt so, du hast das einfach reingefeuert und alles wurde sauber. Und auf unterschiedliche Materialien. Wir haben zum Beispiel, es war ein Cabrio, haben wir auch das Verdeck sauber gemacht. Und das war halt das erste Verdeck, was dann auch auf dem Auto drauf ist. Mhm. Und natürlich ist das nicht mehr bildhübsch, ne? Also das hat ein paar Stellen, wo es eingerissen ist und so. Aber es ist halt dicht. Und wenn du dann mit Trockeneis da rangehst und das sauber kriegst, finde ich das Wahnsinn, ne? Also sowohl auf Stoff als auch auf Metall war das eine schöne, beeindruckende Sache. Und ich komme da drauf, weil du weißt doch, dass wir, als wir in Stuttgart waren, zur Retro Classic.
Ja.
Da waren wir auch am Stand von Kienle. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Oder ja, vielleicht weiß ich. War ich da auch alleine. Ich kann mich nicht mehr
so erinnern. Nee, wir waren zusammen.
Und da stand ein roter Flügeltürer. Ob der jetzt echt war oder nicht, weiß ich nicht, aber es war ein Flügeltürer, nicht der Roadster aus dem Beitrag. Und das Lackbild, das war so schrecklich. Also der Lack war intakt, aber er war so zerkratzt, dass ich mich echt gefragt habe, warum bereitet man das nicht auf? Das ist doch dann trotzdem ein originales Fahrzeug, weil du lackierst ja nicht nach, sondern du verbesserst den Zustand sozusagen. Und genauso machst du das ja auch mit Trockeneis. Das Auto läuft genauso gut, wenn der Motorraum dreckig ist oder das Verdeck oder der Teppich oder so. Aber es ist doch ein Werterhalt, wenn ich das halt schön mache. Und das hat mich damals bei Kienle schon gewundert am Stand. Wie gesagt.
Das ist aber wenn du mit diesem Blick über die Messe läufst, dann ist das sehr ernüchternd, ja. Und ich sehe das auch so, also polieren, weil man holt quasi nichts runter. Also das ist ja nicht mal ein Müh, den man da entfernt und kann dadurch eine Lackkorrektur machen, die einfach das Lackbild besser aussehen lässt. Und das kann man auf jeden Fall machen. Du kannst ja 100 Mal über so ein Auto rüberlack polieren, bevor was passiert.
Das ist ganz, ganz vorsichtig an der Stelle. Also würde ich so nicht sagen, weil kommt drauf an, mit was für einer Maschine. Wenn du eine Rotationsmaschine hast, dann kannst du da auch schon ganz schnell Schäden.
Natürlich kann man durchpolieren, aber ich rede jetzt davon, dass jemand weiß, was er tut.
Ja, okay? Wenn man weiß, was man tut, dann bin ich dabei, aber wenn jetzt einer zum Baumarkt geht, nachdem er unseren Podcast gehört hat und sagt, Lars und Mackie erzählen, dass man hier x-mal polieren kann und nachher ist der Schaden dann groß, also das, da bin ich vorsichtig. Das ist.
Das wird unsere Zuhörer nicht machen.
Das glaube ich auch, dass unsere Zuhörer das nicht machen. Aber halten wir mal fest, das ist eine super Dokumentation, die es da gibt in der ARD-Mediathek. Sag nochmal, wie heißt der Titel?
Der Titel heißt Skandal um Oldtimer, der tiefe Fall von Klaus Kienle.
So, guckt euch das an. Ansonsten einfach mal googeln. Wir haben ganz viele Artikel auch dazu noch gefunden, die das auch vereinzelt wiedergeben. Ob das jetzt die Wahrheit ist oder ob da jemand nachher tatsächlich vor Gericht auch belangt werden kann, das sei mal alles dahingestellt, weil wir kennen die rechtlichen Ermittlungen nicht dazu. Auf alle Fälle hat es mal gezeigt, dass überall da, wo Geld zu verdienen ist, auch gelinde gesagt Schabernack betrieben werden kann. Da sind die Oldtimer nicht vorgefeilt. In der Kunst ist es ja auch ganz extrem. Also ich habe mal im Rahmen der Recherche gehört, dass angeblich 33%, also ein Drittel aller auf dem Markt befindlichen Bilder oder Kunstgegenstände gefälscht sein sollen oder irgendwie manipuliert sein sollen. Warum soll das bei Autos anders sein? Also überall, wo man Geld verdienen kann, kann auch betrogen werden. Am Ende des Tages geht es darum, dass ihr Spaß haben sollt mit den Autos und die fahren sollt. Das sind ja, also wer so ein Auto nur als Wertanlage ansieht, macht in meinen Augen was falsch. Großes Schweigen.
Ja, es ist nicht das, wie wir damit umgehen. Also erstmal haben wir nicht das Geld, um solche Wertanlagen zu machen, aber auf der anderen Seite sind wir halt einfach fasziniert von den alten Autos und mögen da auch das Drumherum. Das hat natürlich dem Drumherum ein bisschen eine Delle gegeben, aber das will ich mir nicht nehmen lassen und deshalb.
Aber weißt du, das kann ich jetzt so zum Schluss nicht stehen lassen, wenn du sagst, wir haben nicht das.
Schade, dass da so rum, dass da sowas gemacht wird.
Aber du sagst so, du stellst immer auf den Preis ab. Und ein Flügeltürer, den gab es auch schon mal für deutlich, deutlich weniger Geld. Ich erinnere mich früher in den Anzeigen, wo du halt kein Mobile und sowas hattest, wo du das in den Zeitungen gesehen hast, dass die Autos für ja, deutlich weniger, ein paar hunderttausend D-Mark gehandelt worden sind. Das war immer schon viel Geld, ist gar keine Frage, aber im Verhältnis gab es immer teurere Autos. Und wenn du in den 70ern einen Flügeltürer gekauft hast, dann war das ein gebrauchter alter Sportwagen und kein Luxussammelfahrzeug. Also ich kenne Leute.
Ja, das hat sich geändert halt, ne?
Ja, und das kann man halt nicht beeinflussen, das weißt du halt nicht.
Nee, das kann man nicht
machen. Du kannst dir so ein Auto früher gekauft haben in den 70ern, weil du einfach gesagt hast, ich fand das immer, sieht toll aus. Und dann hast es halt behalten und dann kannst du dich freuen, dass das Ding halt über 1 Million wert ist, in Euro dann jetzt. Das weißt du im Vorfeld immer nicht. Ne? Du kannst jetzt einen VW Käfer haben, wenn das ein ganz besonderes Modell ist von jemandem, der ganz toll, ganz berühmt war, wie auch immer, kann der auch auf einmal richtig viel wert sein.
Ich habe mir ein Auto für den Nahverkehr gekauft. Da glaube ich schon, dass der mal irgendwann, also jetzt nicht in dieser Größenordnung, da lacht er weg. Aber der ist ja ikonisch, ne?
Ich finde das Auto auch ikonisch, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Das ist ein Elektroauto.
Das ist ein Elektroauto.
Gar nicht. Das Einzige, was elektrisch ist, ist bei uns der Zigarettenanzünder vom 300er SL Flügeltürer, aber sonst ist hier nichts elektrisch.
So ist es. Ja, wir sprechen uns in 25 Jahren nochmal.
Wenn du bis dahin deine Batterien noch durchhalten, gerne. Ich habe aber zum Schluss noch was.
Ja, was denn?
Ich habe noch eine kleine Geschichte für dich. Und zwar, bei meiner S-Klasse war schon ziemlich lange der Blinker kaputt. Du erinnerst dich.
Ja.
Und beim Blinker ist es so, du hast ein Blinkerrelais, das ist bei dem Modell 108er, also W108 und auch bei anderen, beim 123er ist das gleiche Relais, beim 107er und. Das ist direkt am Warnblinker dran. Also du ziehst den Warnblinkerschalter und dahinter ist dann so ein kleines Kästchen, das ist das Relais.
Ja.
Und das war kaputt. Und dann habe ich mir mal ein neues Relais geholt, was es dann auch tatsächlich bei Mercedes gab, als Ersatzteil. Das funktionierte nicht so richtig, weil es funktionierte nur, wenn du an einer Stelle Druck aufs Gehäuse ausgeübt hast. Das habe ich dann provisorisch mit Kabelbindern und so weiter gemacht, konnte es aber nicht einbauen wieder, weil es dann zu groß war und dann baumelte das so im Fußraum unten rum. Und jetzt hat mich das genervt und ich habe mir noch ein neues Teil gekauft. Also fast 2 Jahre war das so ein Provisorium. Die halten ja immer bekanntlich am längsten. Ja. Und da bin ich hier zum Autohaus meines Vertrauens gegangen, Mercedes-Benz Classic Partner, habe das gekauft und bin am gleichen Tag zur Werkstatt meines Vertrauens gefahren, habe gesagt, komm hier, nagelneu, baust mir jetzt mal ein, damit das mal endlich wieder schick ist alles. Und der hat es nur an den Stecker rangemacht also noch gar nicht eingebaut, macht einen Funktionstest und es funktioniert nicht. Funktionierte nur der Warnblinker. Ich also am gleichen Tag zurück zu dem Händler und habe gesagt, hier Freunde, es funktioniert nicht. Will ich dich bitte umtauschen? Kostet ja schließlich auch eine Mark. So, ja. Und da haben die gesagt, nee, so umtauschen allein, das ist nicht. Ist ja ein elektrisches Bauteil. Da müssen wir erstmal ihr Auto prüfen. Und ich habe gesagt, Freunde, was wollt ihr mit meinem Auto prüfen? Ihr habt mir jetzt was verkauft, was nicht funktioniert. Und ihr könnt ja das Bauteil prüfen, aber warum denn mein Auto? Ja, das müssen wir so machen, wir müssen da einmal die Elektrik durchprüfen. Und da habe ich gesagt, das macht gar keinen Sinn, weil ich habe ja ein Bauteil drin, was zwar nur mit einem Kabelbinder, aber trotzdem funktioniert. Also kann es ja gar nicht an meiner Elektrik liegen. Und ich habe schon wirklich so eine Krause bekommen und war stocksauer, aber habe dann halt einen Termin vereinbart, dass die das Auto durchprüfen.
Ja.
Und jetzt sage ich mal, das war auch lustig, als ich den Wagen abgegeben habe, stand natürlich auf dem Reparaturauftrag drauf, wenn der Fehler bei meinem Auto liegt, muss ich 450 Euro bezahlen.
Wie viel?
450.
Oha, okay.
Ja, fand ich auch nicht so lustig. So, und jetzt sage ich mal, das ist die Firma Saparautzky in Steglitz, Mercedes-Händler.
Ja.
Und jetzt kommt der Twist. Die haben das Auto einen Tag gehabt. Ich habe das am Montag abgegeben, am Dienstag wieder zurückbekommen. Und ich kriege halt einen Anruf, Auto kann ich abholen, das Teil wird ausgetauscht. Und dann habe ich schon auch wieder so einen Hals gehabt und dachte, ja super, jetzt schickt ihr das wieder ein und dann dauert es wieder. Und ich hatte mein Auto einen Tag nicht gehabt und wie auch immer. Und dann komme ich da an und dann ist das Neuteil bereits eingebaut. Aber richtig eingebaut. Also nicht einfach nur, wie ich das hatte, am Stecker und provisorisch im Fußraum, sondern die hatten nicht den Auftrag dafür. Die haben mir das perfekt wieder ins Armaturenbrett eingebaut. Und das ist schon eine Fummelarbeit. Und da muss ich wirklich mal Shoutout machen an Mercedes Saparautzky in Berlin-Steglitz. Das war ein super Service. Auch wenn ich anfangs da sauer war, dass sie mein Auto haben wollen, obwohl klar ist, dass es nicht an meinem Auto gelegen haben kann, weil es war ja ein Bauteil drin, was funktioniert hat. Ah,
es ist ja dein Auto.
Ja, das sowieso. Aber es ist ja ein Bauteil drin gewesen, was funktioniert hat, was aufgrund eines anderen Defekts ausgetauscht werden sollte.
Ja, okay. Ne?
Und da war ich echt baff. Also das hätte ich bei keinem Händler und erst recht nicht bei einem, also bei keiner Werkstatt und erst recht nicht bei Mercedes erwartet, dass sie dann halt sagen, okay, das Ding ist tatsächlich kaputt. Und wir haben es jetzt gleich als Ersatzteil besorgt, als neues, und bauen dir das gleich komplett ein. Das fand ich ein super Service. Wollte ich mal an der Stelle gesagt haben.
Und jetzt hast du das eingebaut bekommen und hast nur das Ersatzteil bezahlt.
Nee, ich musste ja nicht mal das Ersatzteil bezahlen, weil das hatte ich ja ursprünglich schon gekauft gehabt. Und das war ja defekt. Ich habe gar
nicht. Naja, aber dann hast du es ja mal gekauft.
Und ich habe es mal gekauft, ja klar.
Naja.
Ja, aber trotzdem. Sie haben es halt.
Aber ist das nachahmungsfähig? Also kann man das jetzt immer so machen?
Na, was heißt,
was eingebaut kriegt ohne Zusatzkosten?
Darum geht es jetzt nicht, ob das nachahmungsfähig ist. Ich finde einfach, das ist ein super Service gewesen, den ich
ja,
nicht.
Ja, da kommt der Schwabe immer durch. Ich möchte dann gerne Geld sparen. Das nützt nichts. Ja,
dann darfst du keinen Oldtimer fahren.
Och, weiß man nicht.
Also jedenfalls, das fand ich cool. Und was man auch dazu sagen muss, mein Auto ist ja Baujahr 1970.
Also gute Nachrichten zum Schluss nochmal.
Gute Nachrichten zum Schluss. Und mein Auto
bei allem Dramatik und Skandalösigkeit und
es gibt halt noch Werkstätten, die das können.
Finsterer Nacht. Bitte?
Es gibt halt noch Werkstätten, die was können. Und da muss ich auch sagen, ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, ob die mir ein Originalteil eingebaut haben. Vielleicht ist das eine Fälschung, die sie mir eingebaut haben.
Ja, das weiß man nicht.
Aber
das
ist das ganze
Auto eigentlich nichts mehr wert.
Ja, das ist jetzt echt, oh mein Gott, jetzt habe ich die so gelobt und vielleicht ist es dann doch verkehrt gewesen.
Na, die werden als Mercedes-Händler schon Originalteile eingebaut haben. Die werden ja keine Aftermarket-Sachen da oder irgendwas.
Selbstverständlich haben die ein Original Bosch-Relais eingebaut.
Die werden das auch nicht von dieser Wisch-Wasch-Wusch, keine Ahnung, wie die Seite heißt, wo man da aus Asien was geschickt
hat. Ach, du meinst ja von Temu und so.
Ja, ja, genau.
Nee, also wirklich Spaß beiseite. Ich fand es als ich das Auto da.
Ja, das ist cool, das macht ja, das ist, da freut man sich doch. Also ja. Das ist, weil du ja auch weißt, was das für eine Fummelei ist, das da reinzumachen. Und wahrscheinlich war es für denjenigen, der es da gemacht hat, nicht so eine Fummelei, weil er es schon mal gemacht hat oder so. Und er weiß, wie er seinen Körper verdrehen muss, damit das funktioniert.
Das wollte ich jetzt aber noch sagen. Das ist ein Classic Center von Mercedes. Und die Classic Center von Mercedes sagen, Fahrzeuge, die älter als Baujahr 1970 sind, nehmen sie nicht mehr an. Und eigentlich, eigentlich würden sie mein Auto gar nicht mehr demnach reparieren. Weil ist ja Baujahr 70. Und deshalb, also ich war nur positiv überrascht.
Muss man sagen, Classic Center mit Einschränkungen, ne?
Ja, aber was machst du mit dem Flügeltürer? Wo bringst du den hin? Kannst ja nur zu. Ja, jetzt bringt man es zum Mercedes da nach Stuttgart, nachdem sie es aufgekauft haben.
Ja, konnte man ja vorher auch schon zum Mercedes Classic bringen, ne? Das war ja auch, wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man das auch vom Mercedes restaurieren lassen. Oder
ich glaube, man hat das nötige Kleingeld, wenn man einen Flügeltürer hat, oder?
Ja, es sei denn, man gewinnt im Euro-Lotto und verballert die komplette Summe, um das Auto anzuschaffen. Dann hat man das Auto und aber.
Guck mal hier habe ich so ein Relais. Das ist noch ein ganz altes.
Aber das ist riesengroß, ne?
Ja, das ist richtig groß.
Ja, das hat wieder so
Warnblinker an. Schick.
Aber Warnblinker. Braucht man ja nicht.
Ach, sagt es nicht. Also was ich schon alles gemacht habe, als der Blinker nicht funktionierte, das ist auch nicht.
Wenn ein bisschen mehr Verkehr ist auf der Autobahn und die Leute machen deshalb Warnblinkanlage, weil sie einen Stau vermuten,
ja.
Dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch ein Stau entsteht, viel höher, als wenn sie noch mal so ein paar Meter fahren würden und dann noch mal die Entscheidung fällen würden, oder?
Also ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass die Leute das machen, obwohl gar kein Stau ist. Also wenn die Leute Warnblinker anmachen, dann ist es meistens schon so, dass du wirklich zum Stillstand kommst. Aus meiner Erfahrung.
Nein.
Aber weißt du, was ich gemacht habe? Ist jetzt wirklich dann der letzte Schnack und dann hören wir auch auf.
Ja, wir sind schon lange drüber.
Ich habe
eine sehr lange Folge, obwohl wir nicht mal was vorgestellt haben, also nur eine
Hallo, Doku. Wir haben eine Doku vorgestellt heute. Es ist eine Premiere. Wir haben eine Doku
vorgestellt, die ja mal ein bisschen mehr Informationen bringt.
Auf alle Fälle. Ja. Was ich gemacht habe, weil mein Blinker nicht funktioniert hatte, partiell, ich habe so ein Warnlicht, was man aufs Dach rauf macht beim Unfall, weißt du?
Ja.
Und dann habe ich das einfach in die rechte Hand genommen, wenn ich nach rechts abbiegen wollte, und in die linke Hand, wenn ich nach links abbiegen wollte.
Ist auch eine Art, das zu reparieren.
Tja, war nicht so prickelnd. Habe ich aber auch echt nur im Notfall gemacht.
So ist es.
Naja.
Also, ardmediathek.de, da findet ihr von Thorsten Link. Danke an der Stelle, dass du das gemacht hast, die Doku.
Ach, du bist ja euch schon. Kennt ihr euch?
Nein, aber du hört ja sicherlich zu, nehme ich mal an, ne? Skandal um Oldtimer, der tiefe Fall des Klaus Kienle. Unsere Empfehlung in dieser Ausgabe und entschuldigt, dass wir so lange gequatscht haben. Ich habe es gerade da oben gesehen, wir sind vor einer Stunde 22 oder gleich 23. Das war nicht unsere Absicht, aber ja, es ist auch ein Thema, wo man früh darüber diskutieren kann. Wir haben ja vorher schon auch Stunden quasi am Telefon verbracht, um über dieses Thema zu sprechen. Das ist immer wieder aufgepoppt und das war uns halt eine Sendung wert. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt Kommentare. Wenn nicht, dann schreibt Private Nachrichten, PNs an uns und dann werden wir nochmal in uns gehen, dass wir das in der Zukunft anders machen. Blabla. Vielen Dank, Mackie. Du hast die letzten Worte.
Ich habe die letzten Worte und zwar wir haben ja die Befürchtung, dass es Leute gibt oder dass unser Podcast gar nicht bis zum Ende gehört wird. Und wir haben eine ganz liebe Nachricht bekommen.
Ja, wir wurden eines Besseren belehrt. Vielen, vielen Dank dafür. Gut, genau. Dass das hier noch.
Das wollte ich noch mal sagen. Und zwar hat uns Handy Uli 58 einen Kommentar dagelassen und hat gesagt, wie toll er unsere Sendung findet und wie schön wir das machen. Und dass er immer bis zum Ende hört. Also dafür vielen lieben Dank. Wir haben wenigstens einen Zuhörer, der bis zum Ende zuhört und auch das jetzt noch hört. Also, wenn es euch genauso gut gefällt, lasst einen Kommentar da, liked uns, abonniert uns, macht alles, damit wir ein bisschen weiter nach vorne gespült werden im Algorithmus. Wir machen das jedenfalls sehr gerne für euch und wir freuen uns, euch in 14 Tagen wiederzuhören. Macht's gut, bis bald.